Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Walter Schwimmer, der Europarat, hat den 10. Oktober zum Europäischen Tag gegen die Todesstrafe erklärt. Was ist eigentlich das Ziel dieses Tages?
Das Ziel dieses Tages ist, öffentliches Bewusstsein zu wecken und Unterstützung, nicht nur europaweit, sondern weltweit, im Kampf gegen die Todesstrafe zu bekommen, die wir Europäer, und ich glaube, da kann ich für die Europäer sprechen, nicht mit den Menschenrechten und mit unserer Kultur für vereinbar halten.
Jetzt, Sie haben es angesprochen, es sind 47 Mitgliedstaaten sind inzwischen beim Europarat und man erklärt das als eine todesstrafenfreie Zone. Heißt das konkret, also die Todesstrafe ist überall in Europa abgeschafft, kann man das so sagen?
De facto ja. De jure gibt es noch ein großes Mitgliedsland, die Russische Föderation, wo die Todesstrafe noch nicht offiziell abgeschafft ist, wo aber seit dem Beitritt zum Europarat ein Moratorium strikt eingehalten wird, das heißt, Todesstrafe wird weder verhängt noch vollzogen.
Jetzt sind in Polen sind in 2 Wochen Wahlen und die Todesstrafe ist ein wichtiges Wahlkampfthema, obwohl dort die Todesstrafe offiziell 1997 abgeschafft wurde. Sind Sie besorgt darüber?
Natürlich bin ich besorgt und das gefällt mir absolut nicht. Ich hoffe nur, dass das simple, primitive Wahlkampfrhetorik ist, denn an sich muss ich an den verstorbenen Papst zurückdenken, der Pole war und ein entschiedener Gegner der Todesstrafe, das auch in einer Privataudienz mit mir bestätigt hat.
Sie haben mit dem verstorbenen Papst, mit Papst Johannes Paul II. Über die Todesstrafe gesprochen?
Ich habe mit Papst Johannes Paul II. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Europäischen Menschenrechtskonvention über die Bedeutung der katholischen Kirche für die Menschenrechte und im Besonderen im Kampf gegen die Todesstrafe gesprochen.
Walter Schwimmer, wurden Sie in Ihrem Leben je direkt mit der Todesstrafe konfrontiert?
Ja, nicht direkt natürlich. Indirekt natürlich, einmal als Abgeordneter zum österreichischen Parlament, als wir in den 80er Jahren die Todesstrafe endgültig, das heißt auch im außerordentlichen Verfahren für Kriegs- und Notfallszeiten abgeschafft haben. Es war damals kein besonderes Aufsehen, weil ich wirklich glaube, mit unserer Kultur ist Todesstrafe nicht vereinbar und das war eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und zum Zweiten, dass ich bei meinem Amtsantritt mit als Generalsekretär mitgeholfen habe, die Ukraine davon zu überzeugen, die Todesstrafe einzustellen, was auch gelungen ist. Und seit Beginn des Jahres 2000 ist Europa, wie Sie vorher erwähnt haben, eine todesstrafenfreie Zone.
Wie haben Sie das gemacht gegenüber der Ukraine? Wie haben Sie argumentiert?
Tja, wenn man zum Europarat und zur Familie der europäischen Demokratien gehören will, dann passt die Todesstrafe einfach nicht dazu. Und die Überzeugungsarbeit war erfolgreich.
Was hat Sie eigentlich selbst geprägt in Ihrer Haltung gegenüber der Todesstrafe? Es gibt ja doch noch sehr viele Leute, die das befürworten, wenn ich zum Beispiel in den USA schaue.
Einmal meine grundsätzliche Einstellung und der Respekt über dem Leben. Und ich glaube, dass Menschen nicht das Recht haben, anderen Menschen das Recht auf Leben abzusprechen. Zum Zweiten bin ich davon überzeugt, dass alle Argumente, sogenannten praktischen Argumente gegen Todesstrafe unrichtig sind. Wenn die Todesstrafe zum Beispiel helfen würde, Kriminalität zu bekämpfen, dann müssten die USA eine kriminalitätsfreie Zone sein. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall und bin überzeugt davon, dass abgesehen von Fehlurteilen, und das hat sich auch schon herausgestellt, gerade in den Vereinigten Staaten, die Todesstrafe nicht das bringt, was sie angeblich bringen soll, mit Ausnahme von Rache. Und Rache passt wirklich nicht mehr in unsere Zeit.
Als Sie noch Generalsekretär des Europarats waren, machte der Europarat direkt in den USA mit Aktionen gegen die Todesstrafe mobil. Haben Sie noch Erinnerungen daran, wie das abgelaufen ist?
Ja, zum Teil sehr positive. Als etwa der abtretende Gouverneur von Illinois, Ryan, als ein Republikaner, als seine letzte Amtshandlung alle Kandidaten in der Todeszelle begnadigt hat. Also es gibt auch positive Zeichen und glaube ich, dass sich der Oberste Gerichtshof wieder, wenn auch nur mit dem Vollzug der Todesstrafe beschäftigt, ist auch ein Zeichen, dass man in den Vereinigten Staaten beginnt nachzudenken.
Damals, als diese Aktionen waren, das war im 2003, das war also nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, es war gleich nach Beginn des Irakkriegs, gab es da nicht auch negative Reaktionen? Da war ja doch so das Klima, da sind Terroristen hinter uns her und mit denen muss man irgendwie fertig werden.
Also ich muss sagen, dass ich selbst persönlich keine negativen Reaktionen erfahren habe. Man hat versucht, mich zu überzeugen, dass das eben ein Ausfluss der amerikanischen Demokratie sei, weil eine Mehrheit der Bevölkerung für die Todesstrafe in den Staaten sei, die sie anwenden. Aber schon allein dieses Argument hat mir gezeigt, dass bei meinen Gesprächspartnern ein Nachdenkprozess begonnen hat, weil sie eigentlich mit Ausnahme des sogenannten Demokratiearguments keine Argumente mehr für die Todesstrafe hatten.
Keine Argumente mehr?
Nein.
Also zum Beispiel, was ich selbst oft gehört habe in den USA, ist, dass man irgendwie für ganz schlimme Verbrechen, da muss man Leute hinrichten. Da war der Rachegedanken zum Beispiel aus dem Alten Testament, war da sehr präsent.
Ja, ich weiß es, dass das also in der amerikanischen Öffentlichkeit eine Rolle spielt. Ich glaube wirklich, dass dieser Rachegedanke in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur keinen Platz mehr haben sollte.
Der Europarat hat den USA mit dem Aberkennung von seinem Beobachterstatus gedroht. Das hat der Europarat dann doch nicht getan, obwohl in den USA weiterhin über 3000 Menschen in Todeszellen sitzen und in diesem Jahr bereits über 40 hingerichtet wurden. Warum hat der Europarat damals die Drohung nicht wahrgemacht?
Weil ich glaube, dass es immer noch besser ist, den Dialog aufrechtzuerhalten, als ihn abzubrechen. Und dass der Dialog letzten Endes zum Erfolg führen wird. Ich bin überzeugt, dass eines Tages auch in den Vereinigten Staaten die Todesstrafe abgeschafft werden wird.
Unter Druck auch oder mit Einfluss des Europarats, haben Sie das Gefühl?
Unter der Überzeugung auch des Europarates. Ich will jetzt nicht von Druck sprechen in dem Zusammenhang.
Trotzdem, die Drohung wurde ausgesprochen und man hat sie nicht wahrgemacht. Schadet das nicht der Glaubwürdigkeit?
Nein, es war die Parlamentarische Versammlung, die das ausgesprochen hat. Und ich glaube, es war auch ein deutliches Signal gegenüber den Vereinigten Staaten und gegenüber deren Öffentlichkeit. Dass das Ministerkomitee den Dialog aufrechterhalten will, halte ich für richtig.
Walter Schwimmer, ich komme zurück auf den 10. Oktober, der Tag, den der Europarat ausgerufen hat zum Tag gegen die Todesstrafe. In der EU scheiterte dieser Tag, also dieser Vorschlag, einen solchen Tag zu machen, am Widerstand von Polen. Was waren da die Hintergründe?
Ja, wie Sie selbst erwähnt haben, in Polen ist Wahlkampf und aus mir wirklich nicht verständlichen Gründen hat man die Todesstrafe in den Wahlkampf hineingezogen. Polen hat in diesem Punkt sein Veto in der Europäischen Union ausgenutzt. Im Europarat ist mit Mehrheit beschlossen worden und ich finde das auch gut so.
In Polen war ja auch, man müsste dann Abtreibung auch als Mord qualifizieren oder verbieten. Darauf stieg die EU oder dann auch der Europarat gar nicht ein?
Nein, da gehen die Meinungen zu sehr auseinander. Da gibt es also keine einheitliche europäische Meinung.
In der EU scheiterte dieser Tag. Es hätte, glaube ich, auch einen einstimmigen Beschluss gebraucht.
Richtig.
Und Polen ist ja Mitglied vom Europarat und der Tag wurde trotzdem gegen den Widerstand von Polen durchgesetzt. Warum im Europarat? Gab es denn da Diskussionen? Ich weiß, Sie sind nicht mehr Generalsekretär.
Ja, es war der Europarat, der an sich den Kampf gegen die Todesstrafe in Europa aufgenommen hat. Aufgrund der Europäischen Menschenrechtskonvention, die ein Instrument des Europarates ist. Das 6. und das 12. Zusatzprotokoll der Menschenrechtskonvention, die Todesstrafe abschaffen, sind wichtige Instrumente der Menschenrechtskonvention. Daher ist es auch folgerichtig, dass der Europarat nach wie vor der Fahnenträger gegen die Todesstrafe ist.
Ich glaube, vielen Leuten ist nicht ganz klar, was denn eigentlich die Aufgaben und Kompetenzen des Europarats sind und die der Europäischen Union. Können Sie das erklären für jemanden, der da wirklich überhaupt keine Ahnung hat?
Ja, das ist natürlich ein Dilemma, vor dem viele stehen. Ich sage immer etwas scherzend, die Europäische Union ist die kleinere, aber reichere Schwester des Europarates. Der Europarat war die erste Institution zur europäischen Einigung. Zu diesem Zeitpunkt, als er gegründet wurde, 1949, von damals 10 europäischen Demokratien, war man noch nicht so weit, eine supranationale Institution zu schaffen. So ist der Europarat eine zwischenstaatliche Organisation geblieben. 6 Staaten, die unter den 10 waren, also mit Ausnahme Deutschlands, haben dann die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet, weil das innerhalb des Europarates leider nicht möglich war. Und aus der hat sich die Europäische Union entwickelt. Das heißt, die Europäische Union ist natürlich die Institution, in der die europäische Integration weiter fortgeschritten ist als im Europarat. Aber es gibt eben Staaten in Europa, die der Europäischen Union nicht angehören, weil sie ja nicht angehören wollen, weil sie noch nicht angehören können.
Die Schweiz zum Beispiel.
Norwegen genauso. Aber auch die kleinen Staaten, die wahrscheinlich nie der Europäischen Union beitreten werden, weil die Anwendung der Freiheit, der sogenannten 4 Freiheiten, einschließlich Niederlassungsfreiheit für die kleinen Staaten, natürlich unlösbare Probleme mit sich brächte. Und manche Staaten werden noch länger brauchen, bis sie die Kriterien erfüllen können der Europäischen Union. Dann bleibt der größte europäische Staat, die Russische Föderation, von der heute niemand sagen kann, ob sie überhaupt der Europäischen Union beitreten will. Und wenn sie das will, ob die Europäische Union das will, ob der Staat nicht zu groß ist, dass, um neben Staaten wie Malta oder Zypern der Europäischen Union anzugehören. Das heißt, es braucht ein politisches Forum, das auch die europäische Identität nach außen vertritt. Es braucht ein europäisches Forum, wo die europäischen Grundwerte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte gemeinsam vorangetrieben werden.
Und das ist dann eben der Europarat.
Das ist der Europarat.
Und der macht das für weniger Geld als eigentlich, Sie haben gesagt,
für viel weniger Geld.
Neben der EU wird ja der Europarat oft kaum mehr wahrgenommen. Braucht es denn den Europarat noch? Kann man die Aufgaben nicht auf die Europäische Union übertragen, auch wenn noch nicht alle Mitglied sind?
Also erstens glaube ich, dass es sehr undemokratisch wäre, gegenüber den Nicht-Mitgliedstaaten die Aufgaben einfach auf die Union zu übertragen und den anderen zu sagen, ihr habt jetzt dem zu folgen, was 27 andere beschlossen haben. Das, glaube ich, wäre weder demokratisch noch fair. Was wir brauchen, ist ein Europa der gleichwertigen Partner. Und das hat der Europarat geschafft. Es ist ja zum Beispiel wirklich bezeichnend, dass auf den russischen Vorsitz im Europarat der Vorsitz von San Marino gefolgt ist. Zuerst hat das größte Land Europas den Vorsitz im Europarat geführt, unmittelbar nach eins der kleinsten Länder. Das zeigt, dass der Gedanke der gleichberechtigten Partner im Europarat sich durchgesetzt hat.
Und jetzt ist Serbien hat den Vorsitz des Europarats.
Ein relativ neues Mitglied, ja.
Wie würden Sie denn das Verhältnis beschreiben zwischen der EU und dem Europarat?
An sich sind das natürliche Partner, weil ja die Europäische Union vieles vom Europarat übernommen hat. Nicht nur die Fahne und die Hymne, die ja beide im Europarat kreiert und beschlossen worden sind, von der Europäischen Union übernommen wurden, was die wenigsten wissen. Also die blaue Fahne mit den 12 goldenen Sternen und Beethovens Ode an die Freude als Europahymne stammen aus dem Europarat. Sondern die Europäische Union hat auch die politischen Kriterien vom Europarat übernommen, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Also sind es natürliche Partner und sie arbeiten auch in vieler Hinsicht zusammen.
Walter Schwimmer, die wichtigste Errungenschaft des Europarats ist die Europäische Menschenrechtskonvention. Man liest aber täglich von Menschenrechtsverletzungen, auch bei Europaratsmitgliedern. Ich erwähne Russland, gerade war es ein Jahr her, seit die kritische Journalistin Anna Politkovskaya ermordet wurde. Man hat von CIA-Geheimgefängnissen in Europa gesprochen. Wird die Konvention nicht mehr ernst genommen?
Die Konvention wird sehr wohl ernst genommen und gerade die Konvention ist wirklich eine Errungenschaft, die 800 Millionen europäischen Bürger direkt anspricht, weil sie gibt ihnen das Recht, sich auch gegen Verstöße des eigenen Staates an einen übergeordneten internationalen, nämlich den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, zu wenden. Und davon wird ausreichend Gebrauch gemacht. Ich glaube, im Augenblick sind an die 90.000 Fälle und nicht nur aus den von Ihnen erwähnten Staaten beim Europarat anhängig. Auch traditionelle Mitglieder haben Verstöße gegen die Menschenrechte und die Bürger bekommen dann beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof Recht. Das ist eben das Einzigartige an der Menschenrechtskonvention und am Menschenrechtsgerichtshof. Und wenn Sie so etwa Russland, Tschetschenien erwähnen, unmittelbar nach Ausbruch des zweiten Tschetschenien-Konfliktes hatte ich persönliche Vertreter, Menschenrechtsexperten in Tschetschenien, einfach mit der russischen Regierung stationiert, die doch einiges bewegen konnten.
Und was sagte dann Russland dazu im Europarat? Also wurde darüber diskutiert? Sagen Sie dann als General?
Da wurde eindringlichst darüber diskutiert. Und ich habe dem Ministerkomitee regelmäßig Berichte über die Lage in Tschetschenien vorgelegt. Ich habe von der Russischen Föderation einen speziellen Bericht. Es war zum ersten Mal, dass ein einziges Mitgliedsland zu einem solchen Bericht aufgefordert wurde, nach Artikel 52 der Konvention, wo Russland berichten musste, wie es gedenkt, die Konvention auch in Tschetschenien umzusetzen. Und die Vertretung in Tschetschenien war mit dem russischen Präsidenten und der russischen Regierung vereinbart.
Jetzt gibt's ja oft von außen, denken Leute, ja gut, man hat diese Konventionen, man hat die Regeln, aber eigentlich passiert ja nichts, wenn man sie nicht beachtet. Da bekommt man mal eine Schelte und dann kann man weitermachen wie bisher. Das funktioniert so nicht im Europarat.
Nein, absolut nicht, weil die Urteile des Gerichtshofs müssen vollzogen werden. Da muss also den Klägern Genugtuung getan werden. Manchmal nicht ganz einfach, das durchzusetzen. Aber letzten Endes ist es immer noch geschehen. Also es gibt eigentlich nichts, wo die Urteile des Menschenrechtsgerichtshofs nicht durchgesetzt wurden.
Zum Beispiel bei den CIA-Geheimgefängnissen in Europa, da wurde ebenfalls heftig darüber diskutiert und nun werden diese Länder, die die allenfalls haben, gezwungen, etwas dagegen zu unternehmen?
Das entzieht sich allerdings meiner Kenntnis, ob schon solche Fälle anhängig sind. Ja? Wenn sich also ein Insasse eines solchen Gefängnisses, das sich in Europa befunden hat, an den europäischen oder ehemaligen Insasse, an den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof wenden würde, dann wäre das der Fall.
Was meinen Sie, sind die größten Gefahren für die Menschenrechte?
Gleichgültigkeit.
Gleichgültigkeit
und zu wenig Bewusstsein. Denn Sie haben wieder auf der anderen Seite recht. Also nur Straßburg, nur der Europarat und nur der Menschenrechtsgerichtshof können die Menschenrechte nicht durchsetzen. Also wichtig ist, dass die Durchsetzung der Menschenrechte zu Hause beginnt, dass die Öffentlichkeit sich der Menschenrechte bewusst ist, dass Polizei und Justiz sich der Menschenrechte bewusst sind und wissen, was für ein wertvolles Gut das ist, das nicht verletzt werden darf.
Walter Schwimmer, Sie sind seit 3 Jahren nicht mehr im Europarat. Trotzdem, Sie sind nicht ein Rentner, der nichts mehr macht. Sie sind im Vorstand, Sie sind Vorsitzender diverser Organisationen, die sich für den Dialog der Kulturen und Menschenrechte einsetzen. Glauben Sie an eine Welt, in der Menschenrechte respektiert und die Todesstrafe irgendwann überall abgeschafft wird?
Ich glaube fest daran. Und weil Sie den Dialog der Kulturen erwähnt haben, ich halte das für eine der wichtigsten Aufgaben von heute, dass wir dem Kampf der Kulturen, wie das im Buch von Samuel B. Huntington, Clash of Civilizations, entgegentreten. Ich glaube nicht, dass Kulturen miteinander kämpfen. Ich glaube, der Zusammenstoß ist eher ein Zusammenstoß der Unwissenheit und der Ignoranz. Und die müssen wir überwinden.
Mit Dialog.
Mit Dialog. Wir sagen in Wien in einem Sprichwort, durchs Reden kommen die Leute zusammen.
Walter Schwimmer, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.